Ja, ich freue mich, dass ich heute eine Fortsetzung geben kann von unserer Predigtreihe in tragfähigen Beziehungen leben. Manfred macht das ja immer so schön, wenn er Gottesdienstrahmen hat, dass er schon hinweist auf das Thema der Predigt und darauf eingeht. Und er hat es schon gesagt und diese Übersicht gezeigt. Wir haben zwei Predigten gehabt unter dieser Überschrift Gottes Wesen ist Beziehung. Und wir hatten festgestellt, der dreieinige Gott ist Beziehung in sich selbst. Aber das hat ihm nicht genügt. Seine Liebe zu seinen Geschöpfen, zu seinem Ebenbild, nämlich dem Menschen, hat ihn die Beziehung zu Menschen suchen lassen. Peter hat letzten Sonntag in dieser zweiten Predigt davon gesprochen, dass Gott Sehnsucht nach allen Menschen hat. Und dass deshalb Jesus auf die Erde kam, damit alle Menschen in einer Beziehung zu ihm leben können. Ich finde, das ist ein gewaltiger Gedanke. Gott hat Sehnsucht nach allen Menschen. Er liebt alle Menschen und er wünscht sich eine Beziehung zu ihnen. Der dreieinige Gott ist selbst an diesen Menschen dran, die noch nicht in dieser Beziehung leben. Jesus lädt alle ein, kommt zu mir. Der Vater zieht sie zu ihm. Das steht in Johannes 6, Vers 44. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das heißt, der Vater zieht so ganz vorsichtig und doch nah hartnäckig. Und der Heilige Geist öffnet die Augen, den Menschen die Augen, um Jesus zu erkennen. Johannes 16, Vers 8. Jesus sendet den Geist und die Aufgabe des Geistes ist es, die Augen zu öffnen. Das heißt also, der dreieinige Gott ist vollständig und komplett dran an jedem einzelnen Menschen. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht für alle, die für einen Freund, einen Angehörigen oder sonst für andere Menschen beten, dass sie Jesus erkennen. Gott selbst hat höchstes Interesse an diesem Anliegen. Es entspricht seinem Willen. Deswegen kann ich alle nur ermutigen, bete weiter. Es ist ein Anliegen, das Gottes Willen entspricht und wo er selber das größte Interesse daran hat und selbst schon an der Arbeit ist. Darauf dürfen wir hoffen. Die Predigtreihe wird also heute fortgesetzt mit diesem ersten Beitrag zum zweiten Teil unter der Frage, wie prägt unsere Beziehung zu Gott unsere Identität? Also wer sind wir in dieser Beziehung zu Gott? Und Manfred hat schon gesagt, die heutige Predigt dreht sich um den Aspekt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und nächste und übernächste Woche, und da haben wir, wie gesagt, den Prediger und das Thema dann miteinander getauscht. Uwe Schmidt kommt am nächsten Sonntag und nicht am übernächsten. Und es geht um die dienende Nachfolge. Wir sind dienende Nachfolger Jesu. Und es geht um die Vollmacht im Namen Jesu. Wir haben Vollmacht bekommen. Deshalb möchte ich jetzt in diesen zweiten Block einsteigen und mich an diejenigen wenden, die diese Einladung Gottes angenommen haben. Also du hast gehört, dass Jesus dich anspricht. Du hast dieses leise Ziehen in deinem Herzen gemerkt, das vom Vater ausging. Oder dir ist es durch den Heiligen Geist auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen und dir war klar, Gott will mich, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und dann hast du Ja gesagt zu dieser Beziehung, hast vor Gott zugegeben, dass du Vergebung und Veränderung willst und hast mit Jesus ein neues Leben angefangen. Oder du bist da so hineingewachsen. Irgendwann ist es dir bewusst geworden. Ich glaube an Gott. Jesus ist für meine Schuld gestorben. Er vergibt mir und ich lebe mit ihm. Ich rede mit ihm. Ich plane mein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Also egal, ob du den Zeitpunkt genau benennen kannst, noch genau weißt, das war damals. Bei mir war es, als ich 13 war, bei so einer Zeltevangelisation. Egal, ob du so einen Zeitpunkt benennen kannst oder nicht, ob du so allmählich hineingewachsen bist. Aber jetzt bist du ein geliebtes Kind Gottes. Und wenn du heute jetzt hier bist und das noch nicht für dich sagen kannst und dir nicht so klar darüber bist, dann möchte ich das, was ich heute predige, trotzdem auch an dich richten und es als Einladung verstehen. Du kannst ein Kind Gottes werden. Gott wartet schon auf dich. Geliebte Kinder Gottes zu sein, ist ein wichtiger Teil, vielleicht der wichtigste Teil unserer Identität. In einer Beziehung mit Gott durch Jesus Christus zu leben, verändert das Leben von Grund auf und prägt dadurch unsere Identität. Bei der Planung der Predigtreihe war uns dieser Punkt sehr wichtig. Und interessanterweise hatte ich dann danach, also in der Zwischenzeit, auf der Arbeit einen Fortbildungstag mit einer Übung zum Thema Identität. Der Begriff ist ja geradezu ein Modewort geworden, auch in christlichen Kreisen und Publikationen, und daher lohnt sich noch einmal ein Blick darauf. Ich möchte euch daher kurz mitnehmen in das Seminar, in dem ich war. Die Referentin hat eine sehr aufschlussreiche Übung mit uns gemacht, die nannte sie Identitätsmolekül. Es ging um die Frage, aus welchen Teilaspekten oder Merkmalen besteht meine Identität? Und die zweite Frage war dann, welche Konsequenzen hat das? Resultieren daraus Privilegien oder Hindernisse? Und ich möchte das an einem Beispiel zeigen, und eigentlich sollte jetzt hier ein Flipchart stehen, damit ich das ganz groß aufmalen kann. Ich mache es ein bisschen kleiner, habe jetzt hier so einen Bogen Papier. Also so ein Identitätsmolekül. Da, okay. Ja, genau. Dankeschön, wir kleben das dann nachher hin. Genau, also da ist sozusagen die Person mit verschiedenen Merkmalen. In meinem Fall. Und ich bin eine Frau. So. Das beinhaltet dann noch viel mehr. Ich bin auch Tochter und Mutter und Ehefrau und so weiter. Aber ich belasse es erstmal damit, ich bin eine Frau. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich fasse es mal ein bisschen weiter. Ich bin Westeuropäerin. Jetzt hier mal nur kurz ein D hin, damit, weil das jetzt einfacher ist. Von Beruf, ich habe einen Beruf, ich bin berufstätig, bin Sozialarbeiterin. Meine berufliche Identität. Und dann habe ich auch noch eine gemeindliche oder konfessionelle Identität. Ich bin Baptistin. So, und jetzt könnten wir noch viel mehr Merkmale aufzeichnen und dazu malen, und das Molekül würde viele Facetten noch bekommen. Identität drückt sich in den Sätzen aus, die mit "Ich bin" anfangen. Ja, ich bin Deutsche, ich bin Frau, ich bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin Ehefrau, ich bin Sozialarbeiterin, was auch immer. Und ihr könnt ja mal in Gedanken, vielleicht setzt ihr euch heute Mittag zu Hause hin, nehmt mal so ein Blatt Papier und malt mal auf. Wo sagt ihr, das bin ich? Und ich fand es in dieser Übung auch sehr aufschlussreich, über die Vor- und Nachteile der einzelnen Merkmale nachzudenken. Dann brauchst du nicht stehen. Danke. Oder sich klar zu machen, dass manche Merkmale Vorteile mit sich bringen, die andere Menschen nicht haben. Als Westeuropäerin, geboren und aufgewachsen in Deutschland, habe ich mein Leben lang den freien Zugang zu vielen Gütern und zum Beispiel auch zu Bildung genossen. Das ist ein Vorteil, ein Privileg. Als Baptistin ist mir meine Gemeindezugehörigkeit sehr wichtig. Der Bund, zu dem wir gehören, ist Mitglied in der ACK, in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Das wiederum ist meinem Arbeitgeber sehr wichtig. Ich arbeite bei der Diakonie und dort steht es immer noch in den Statuten, dass die Angestellten einer ACK-Gliedkirche angehören sollen. Also hatte ich einen Vorteil gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern, die keiner Kirche angehören. Also ein Vorteil. In meiner ersten Ausbildung dagegen sollte ich mal für ein halbes Jahr im Rahmen eines Praktikums im Religionsunterricht an einer Grundschule in Rheinland-Pfalz tätig sein. Das war gar nicht so einfach, dort zugelassen zu werden, und ich bekam in einem evangelischen Kirchenamt die Begründung zu hören: Wissen Sie, wir Evangelischen sind hier in der Gegend schon in der Minderheit, aber Sie sind auch noch Freikirchlerin. Also das war sozusagen dann ein Hindernis, meine baptistische Identität. Das nur so als Beispiel. Ihr könnt das übertragen auf eure Identität, auf eure Merkmale, auf euer Leben. Wir sehen also, je nachdem, welches Merkmal ich betrachte, es zeigen sich Vor- und Nachteile. Und je nach Kontext oder Zusammenhang tritt mal das eine, mal das andere Merkmal mehr in den Vordergrund. In vielen Kontexten ist es völlig wurscht, welcher Kirche ich angehöre. In manchen Kontexten sehr wohl. In manchen Kontexten ist es, weiß ich nicht, ob es so ganz viele Sachen gibt, die so zweitrangig sind, aber ich glaube, es wird deutlich, ja, genau, in manchen Kontexten spielt es auch keine Rolle, welchen Beruf ich ausübe und ob ich den habe oder nicht. Also ich bin trotzdem, wenn ich meine Eltern besuche oder sowas. Aber auf die Frage, wer ich bin, kann ich immer nur sagen, ich bin das alles und zwar gleichzeitig. Das ist mir wichtig. Ich bin das alles gleichzeitig. Es gehört alles zu mir. Und teilweise beeinflussen diese Merkmale sich gegenseitig. Sie hängen zusammen. Mein Blick auf die Welt ist als Westeuropäerin ein anderer, als wenn ich aus einem anderen Land, von einem anderen Kontinent, aus einem anderen Zusammenhang komme. Mein Blick auf die Welt als Frau ist möglicherweise auch ein ganz anderer als der von Männern, ohne dass ich jetzt in Pauschalierungen verfallen will. Trotzdem schaue ich anders auf Dinge. Und ich glaube, hier gibt es viele Frauen, die in der Familiensituation auch nochmal sagen, ich habe hier eine andere Rolle. Mich betrifft es anders, die Frage von Berufstätigkeit und Familiensorge und so weiter. Diese Merkmale sind auch nicht alle angeboren oder unveränderlich. Als Baptistin wirst du nicht geboren, sondern du entscheidest, ob du dich taufen lassen willst und dieser Kirche dann angehörst. Oder angestellt berufstätig zu sein, ist erst wieder seit einigen Jahren Teil meiner Identität. Und es wird auch wieder wechseln, spätestens wenn ich in Rente gehe. Einige hier sind im Moment Schülerinnen. Haben wir Schülerinnen hier? Weiß ich gar nicht. Die Jugend ist gerade nicht so vorhanden. Aber Studentinnen, auch Rentner, Rentnerinnen. Und alle diese Phasen im Leben haben ihre Vor- und Nachteile. Oder Vollzeitmama, das ist so eine Identität, wo man das Gefühl hat, das hört nie auf und das ist so allumfassend. Und alles andere tritt dahinter ein bisschen in den Hintergrund. Deshalb möchte ich nun zu meinem heutigen Thema kommen, nämlich welches Merkmal unserer Identität aufgrund der Beziehung zu Gott uns maßgeblich prägen kann und soll. Und das heutige Thema heißt geliebte Kinder Gottes. Der Bibeltext dazu, und ich habe dazu zurückgegriffen auf eine Predigt, die ich hier vor anderthalb Jahren schon mal gehalten habe. Also diejenigen, die hier regelmäßig herkommen, wundert euch nicht, wenn euch manches eventuell bekannt vorkommt. Ich halte es da mit Paulus. Es verdrießt mich nicht, euch immer dasselbe zu sagen, weil es einfach so wichtig ist. Galater 3, Vers 26 bis 28. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In diesem Text wird unsere persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, angesprochen. Und es wird deutlich, dass in der Beziehung zu Gott alle anderen Identitätsmerkmale zweitrangig werden. Und deshalb fange ich damit an, weil hier die allgemeingültige Grundlage zu sehen ist, auf der wir als glaubende Menschen stehen. Worin besteht also diese Glaubensgrundlage? Vers 26. Denn ihr alle seid Söhne Gottes. Paulus spricht in seinen Briefen sowohl von Kindern als auch von Söhnen Gottes. Und in den Bibelübersetzungen wird vielfach generell das Wort Kind benutzt, weil schon Luther in seiner Übersetzung damit die Frauen mit ansprechen wollte. Hier ist aber nicht das biologische Geschlecht Sohn ist gleich männlich gemeint, sondern Sohn steht für ganz viel. Es geht nicht um die biologische Abstammung, sondern Sohn sein ist eine Rechtsstellung. Als Sohn erhält man das Recht auf das Erbe. Das war früher damals ebenso geregelt. Man darf um etwas bitten und man erhält Freiheitsrechte. Im Zusammenhang des Galaterbriefes ist es die Freiheit vom Gesetz. Die Gemeinden dort in Galatien hatten damit zu kämpfen, dass Leute kamen, die Sonderlehren verbreiteten, nämlich dass einige Regeln aus dem jüdischen Gesetz auch von den Christen, die vorher keine Juden gewesen waren, zu halten seien. Also die Beschneidung, der Sabbat und einige Speisevorschriften. Dagegen wendet sich dieser Brief. Der Ausleger Adolf Pohl weist darauf hin, dass zu der damaligen Zeit die Aussage »Wir haben alle Gott zum Vater, wir sind alle naturhaft Gottes Kinder« gar nicht so exklusiv nur von Christen vertreten wurde. Nein, es gab eine Philosophie, die die Lehre vertrat, Gott sei eine Substanz, die den ganzen Kosmos durchdringt, Steine, Pflanzen, Tiere und eben auch Menschen. Andere glaubten an die Kraft von Ritualen, durch die man Teil einer Gottheit würde. Paulus dagegen macht deutlich, Kern des christlichen Glaubens ist, die Gotteskindschaft erhalten wir nur durch den Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir sind Söhne Gottes nur als Brüder des erstgeborenen Sohnes, Römer 8, Vers 29, und Erben nur als seine Miterben, Römer 8, Vers 17. Christus ist der Seinsgrund unserer Sohnschaft. Zu ihm erhalten wir Zugang nicht durch die Einhaltung jüdischer Gesetze, philosophischer Bemühungen oder sonstiger religiöser Rituale, sondern nur durch den Glauben. Die Taufe, in der wir Christus angezogen haben, ist dafür ein weiterer Beleg. Und dieser Sachverhalt wird in Kapitel 4 weiter ausgeführt, Vers 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. In Jesus wurde Gott Mensch. Er wurde selbst jemand, der unter den Regeln und Vorschriften des Gesetzes stand. Mit dem Ziel, die Menschen genau daraus zu befreien. Und zwar nicht nur diejenigen, die unter dem jüdischen Gesetz standen, sondern alle Menschen. Alle haben diesen inneren Aufpasser, der beständig anklagt. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Du bist nicht gut genug. Deshalb hat Jesus uns losgekauft. Wer seinen Namen anruft und sich so unter seine Macht stellt, ist sein Freigelassener. Und neben dieses Bild des Loskaufs stellt Paulus hier das Bild der Adoption. Zur damaligen Zeit wurden eher Erwachsene adoptiert als kleine Kinder. Es ging eben um die Rechtsstellung. Aus einem Nicht-Sohn wurde ein Sohn mit allen Vorrechten. Gottes Geist ist die Bestätigung dafür. Seine Hauptaufgabe ist es, diese Gewissheit in Gottes Kindern festzumachen, uns immer wieder zu versichern, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns die Sohnschaft geschenkt hat. Und er selbst, der Heilige Geist, ruft in uns Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort für Vater, eine Gebetsanrede, die Jesus selbst gebraucht hat. Und hier ist gerade nicht die Vorstellung einer kindlich plappernden Vertraulichkeit Gott gegenüber gemeint. Vielmehr steht der Vater hier als derjenige vor Augen, auf dessen Geheiß nicht etwa ein Baby, sondern gerade der Heranwachsende den Sklavenstand verlässt und die Herrenstellung eines freien Sohnes einnimmt. Wenn wir es zusammenfassen, können wir sagen, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir frei. Wir dürfen um alles bitten. Und wir sind Erben. Wir haben Teil an seiner Sohnschaft. Gott, der Vater, ist unser Vater. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich habe bei diesem Identitätsmolekül gesagt, wir haben in dem Seminar darüber nachgedacht, welche Privilegien das mit sich bringt. Und diese Identität in Christus bringt ganz gewaltige Privilegien mit sich. Das erste ist das Erbe des Himmels. Kinder Gottes haben die Gewissheit, dass sie ewiges Leben mit Gott haben, weil ihre Schuld vergeben ist. Dieses ewige Leben beginnt schon hier. Und sie endet nicht an unserem irdischen, es endet nicht an unserem irdischen Tod, sondern es geht über den Tod hinaus in die Ewigkeit. Das ist ein Privileg, ein Vorrecht, das zu wissen, diese Gewissheit zu haben, dass unser Leben sich nicht nur auf das Irdische hier beschränkt, sondern dass es diese größere Dimension gibt. Und das zweite Privileg ist ein Leben in Würde, weil ich aus dieser Identität meinen Wert ziehe. Nicht aus meinem Beruf, nicht aus meiner sozialen oder ethnischen Herkunft, meinem Besitz oder meinem Geschlecht. Wenn wir das hier anschauen an diesen Identitätsmerkmalen und ihr habt im Kopf eure eigenen, wie wirkt sich das aus? Paulus hat es gesagt, es ist nicht Mann noch Frau. In der damaligen Gesellschaft hatten Männer eine vorrangige Stellung gegenüber Frauen. Und Paulus sagt, nein, in Christus seid ihr einer. In Christus hat euer Leben, ob als Frauen oder als Männer, den gleichen Wert. Oder eben berufliche Identität. Ja, das ist dann zweitrangig. Ich ziehe meinen Wert nicht aus meinem Beruf, aus dem, wie viel ich verdiene, was ich alles Tolles mache, sondern ich habe meinen Wert in ihm, weil ich sein Kind bin. Auch meine Herkunft. Ich bin als Kind Gottes verbunden mit allen Kindern Gottes weltweit. Egal auf welchem Kontinent sie leben oder wo sie herkommen. Es wird zweitrangig. Es ist nicht mehr meine westeuropäische Herkunft, verleiht mir keinen höheren Wert. Und ich darf und sollte nicht so tun, als würde es das. Möglicherweise müssen wir uns selbst oder uns gegenseitig in Gesprächen und im gemeinsamen Gebet diese Wahrheiten immer wieder zusprechen. Denn manchmal scheint uns das verloren zu gehen oder von anderen Dingen überdeckt zu werden. Ich denke an unseren Besuch vom letzten Sonntag. Wir hatten 3 Gäste und eine davon war eine Frau, die von den Philippinen stammt. Sie lebt schon lange in Deutschland und sie arbeitet bei einer großen Firma. Sie hat uns eine Begebenheit erzählt, wo sie direktem Mobbing am Arbeitsplatz ausgesetzt war. Man sprach ihr Kompetenzen ab, weil sie eine Frau sei, deren Kultur eben bestimmte Fähigkeiten nicht zulasse und überhaupt in ihrem Alter. Sie hat sich dann zur Wehr gesetzt, weil ihr bewusst war, diese Aussagen sind nicht nur menschlich inakzeptabel, auch geistlich gesehen wollte sie diese Verletzung ihrer Würde nicht zulassen und nicht akzeptieren. Nicht immer erleben Menschen das so massiv und so von außen und so klar erkennbar. Das passiert oft viel subtiler und aus uns heraus. Dass wir in Selbstzweifel geraten und fragen, wer bin ich schon? Was bin ich wert, wenn ich nicht arbeite oder nur dieses oder jenes tue. Wenn ich mich übersehen fühle, mir immer wieder einen Platz erkämpfen muss, in der Schule, an der Uni, in der Firma, sogar im Freundeskreis. Ich glaube, dass wir Erwachsenen noch viel mehr für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde und in unseren Familien und außerhalb beten sollten. Einige von ihnen können überfordert sein mit dem Prozess der Identitätsfindung, den das Erwachsenwerden mit sich bringt. Und darum ist es aber auch wichtig, dass es Vorbilder gibt, die das Leben, das wichtigste Identitätsmerkmal im Leben ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, die Sohnschaft und das Erbe zugesprochen bekommst. Leider vermitteln wir unbewusst auch als christliche Eltern oft andere Botschaften, als ob die Identität als gute Schülerin oder als starker und leistungsfähiger Mann die oberste Priorität hätte. Und deshalb hat dieses Thema seinen Platz in dieser Predigtreihe, als Einladung und als Vergewisserung, dass die Beziehung zu Gott an erster Stelle steht. Und darum ist das Thema für uns als Gemeinde so wichtig. Und Gemeinde ist in diesem Thema so wichtig, weil wir hier als Gemeinschaft der Kinder Gottes zusammenkommen. Wir haben einen gemeinsamen Vater und sind untereinander Geschwister. Das bedeutet nicht, dass man zu allen eine unglaublich enge Beziehung hat oder es nie Spannungen gibt. Es bedeutet aber, dass alle die gleiche Würde als Sohn und Tochter Gottes haben. Das ist das gemeinsame Identitätsmerkmal, auch wenn wir sonst ganz verschieden sind. Wenn du diese Klarheit noch nicht hast, wenn dir die Gewissheit fehlt, ob du als sein Kind in seine Arme laufen kannst, so wie wir das in dem Lied vorhin gesungen haben, dann ist heute die Gelegenheit, in einem Gebet, vielleicht zusammen mit einem Menschen, dem du vertraust, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist dir heute aber auch aufgefallen, dass du zwar vom Kopf her weißt, dass Jesus dich liebt und du schon längst Gottes Kind bist, aber du kämpfst trotzdem immer wieder mit Selbstzweifeln und fragst dich, wer du bist und was deinen Wert bestimmt. Wenn du dafür Gebet möchtest, dann nutz auch die Gelegenheit heute, vielleicht während der Lobpreis- und Gebetszeit oder nach dem Gottesdienst. Wir haben so gelbe Herzen, ich werde mir auch gleich eins anpinnen. Das sind die Menschen, mit denen man beten kann. Oder sonst andere auch ohne so einen Sticker. Mein Wunsch ist, dass wir diese Gewissheit in unserem Leben wieder haben, wer wir sind in Christus. Dass er unseren Wert und unsere Würde bestimmt. Dass uns alles in ihm geschenkt ist. Dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind. Mit allem, was das bedeutet. Eben nicht nur dieses kindliche Vertrauen und so weiter, was wir alles noch entwickeln könnten, wenn wir über Vaterschaft Gottes nachdenken. Aber wer sind wir in ihm? Mein Wunsch ist, dass wir alle das Bekenntnis mit Paulus aussprechen können, was er in Römer 8, Vers 38 und 39 formuliert hat. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.